Ihre erste feministische Wut packte Bianca Walter mit 10 Jahren, wegen eines Videorekorders, den ihre Englischlehrerin nicht bedienen konnte.
Unserer Englischlehrerin fiel nichts Besseres ein, als sie mit dem Videorekorder nicht klarkam, zu fragen, ob, ich war auf dem Bertha-von-Suttner-Gymnasium, 80% Mädchen, ob einer von den Jungs, von den 4 Jungen in unserer Klasse, ihr mal mit dem Videorekorder zur Hand gehen könnte. Die hatten von Tuten und Blasen keine Ahnung. Ich hätte es in 2 Handgriffen hinbekommen. Aber dass ihr erster Impuls wirklich war, ich brauche einen Jungen, weil ich mit dem Videorekorder nicht klarkomme. Ich glaube, das hat mich radikalisiert damals mit 10.
Aus dieser Wut erwuchs später ein Forschungsinteresse, in dem sie der Frage nachging, wieso Frauen immer schlechter gestellt waren als Männer. Doch bis Bianca Walter zu ihrer Berufung als Historikerin fand, vergingen noch einige Jahre. Denn ausgerechnet im Geschichtsunterricht hatte sie ihre spätere Leidenschaft nicht entdeckt.
Ich stand immer auf einer soliden 3, also das ist jetzt nicht wirklich schlecht, aber es ist halt auch nicht wirklich gut. Es hat mich nie abgeholt, weil ich immer das Gefühl hatte, das, was ich da lerne, was hat denn das mit mir zu tun?
Nach der Schule studierte Bianca Walter zunächst Dolmetschen. Im Studium begegnete sie auch zum ersten Mal Büchern über die Geschichte der Frauenbewegung, über Frauenrechtlerinnen wie Luise Otto Peters oder Hedwig Dohm, über historische lesbische Paare oder Revoluzerinnen, die für ihren Kampf für Gleichberechtigung hingerichtet wurden. Die Entdeckung der Frauengeschichte wurde ein Wendepunkt in ihrem Leben.
Als ich überhaupt erst nach dem Abi im Studium auf Eigeninitiative quasi entdeckt habe, wir haben eine Geschichte, Frauen haben eine Geschichte, queere Menschen haben eine Geschichte, das war wirklich eine Offenbarung.
Bianca Walter wurde damals klar, wer in Geschichtsbüchern nicht vorkommt, verschwindet auch aus dem öffentlichen Bewusstsein. Ihre Entdeckungen ließen sie nicht mehr los. Jahre später schrieb sie sich erneut an der Uni ein, diesmal für Geschichte. Sie spezialisierte sich auf Frauenbewegungen, schrieb einen Blog, startete einen Podcast und schließlich schrieb sie ihr erstes Buch, Die Vorkämpferinnen. Darin erzählt sie die Geschichte der Frauenbewegung nicht als Geschichte einzelner Heldinnen. Im Mittelpunkt stehen Netzwerke, Bündnisse und gemeinsame Kämpfe.
Für den Podcast habe ich mich ja auch sehr viel mit einzelnen Biografien beschäftigt, aber wenn ich eine Folge zu einer Frau machte und dann zur nächsten und dann wieder zu einer anderen, ich habe mich immer wieder auf die anderen zurückbezogen, weil es unheimlich viele Querverbindungen gab und weil in der Frauenbewegung man wirklich sagen kann, das Team war der Star. Meine Geschichte wurde ganz früher immer so als große Taten großer Männer geschrieben. Das war es nie. Und so war die Frauenbewegungsgeschichte auch nicht große Taten großer Frauen, sondern das war eine gemeinsame Kraftanstrengung.
Das Sachbuch Die Vorkämpferinnen ist dicht recherchiert, aber nicht akademisch trocken. Walter erzählt mit sichtbarer Haltung, Lust an pointierten Beispielen und mit einem Ton, der immer wieder deutlich macht, warum diese Geschichte bis heute etwas mit uns zu tun hat. Und vor allem auch mit dem Leben von Männern. Viele Konflikte von damals sind nämlich bis heute noch nicht geklärt und sorgen immer noch für Gesprächsstoff. Wer darf über den eigenen Körper bestimmen? Wer übernimmt die Kinderbetreuung? Welche Arbeit gilt als Leistung und welche bleibt unsichtbar? Besonders die Frage über die Deutungshoheit von Leistung und Arbeit beschäftigt die Historikerin bis heute. Wer bestimmt eigentlich, was als Arbeit gilt und was nicht? Es waren Männer, die die Begriffe geprägt haben. Erwerbsarbeit, Politik, öffentliches Wirken galten als Leistung. Hausarbeit, Kindererziehung und Pflege wurde Frauen zugeschrieben und aus dem Begriff von Leistung herausgerechnet.
Das, was Frauen zu Hause machten, war zwar Hausarbeit, aber eigentlich galt es nicht als Arbeit im eigenen Sinne, sondern als Betriebsamkeit, der Fleiß der Hausfrau. Die war emsig und tätig und fleißig und hoffentlich aber möglichst unsichtbar dabei. Und der Mann, der arbeitete, der Mann, der leistete. Und diese Rhetorik, die haben wir ja heute noch. Wenn wir in der Politik teilweise hören, was als Arbeit und Leistung geframed wird, ist das was, was Geld bringt.
Dieses Muster wirkt bis heute nach. Denn wer den Begriff von Arbeit bestimmt, bestimmt auch, was bezahlt, anerkannt und politisch ernst genommen wird. Wie schwer die Kämpfe von Frauen waren, zeigt der Blick auf die Textilarbeiterinnen von Crimmitschau.
7000 Frauen, die sich zusammengeschlossen haben, um für den 10-Stunden-Tag zu kämpfen. Die hatten vorher einen 11-Stunden-Tag und wollten kämpfen für eine Stunde weniger Arbeit am Tag, bezeichnenderweise nicht, um mehr Freizeit zu haben, sondern einfach, um es zu schaffen, sich um ihre Familien zu kümmern, weil die Sorgearbeit ja auch an ihnen hängen blieb.
Knapp ein halbes Jahr streikten die Arbeiterinnen mit ihren bescheidenen Forderungen. Eine Stunde weniger am Tag, damit nach Schichtende noch genug Zeit blieb, um Kinder zu versorgen, Essen zu kochen, Wäsche zu machen, Angehörige zu pflegen. Die bittere Pointe: Keinen Deut kamen die Fabrikbesitzer den Frauen entgegen. Der Streik scheiterte. Sie kehrten zu unveränderten Bedingungen zurück und so blieb es, wie es war. Jeden Tag Doppelschicht. Erst in der Fabrik und dann noch eine zu Hause. Doch es war nicht nur eine Niederlage. Denn ihr Kampf machte sichtbar, unter welcher Last Millionen Frauen lebten. Die Arbeiterinnen von Krimitschau scheiterten mit ihren Forderungen, doch sie eröffneten eine Debatte, die sich nicht länger ignorieren ließ. Die Auseinandersetzung um Arbeit, Familie und Gleichberechtigung verschwand nun nicht mehr einfach so aus den Köpfen.
Ja, wir sehen ja tatsächlich, dass zum Beispiel Frauen immer noch um reproduktive Selbstbestimmung kämpfen. Also der Paragraph 218, der ist aus dem Kaiserreich. Dann haben wir Probleme bei der Kinderbetreuung, Altersarmut von Frauen, Gender Pay Gap, Gender Health Gap, das Problem der nicht fair verteilten Sorgearbeit, digitale Gewalt, Online-Hass, körperliche Gewalt. Da ist, denke ich, noch sehr viel zu tun.
Mehr als 100 Jahre liegen zwischen den Arbeiterinnen von Krimitschau und den Debatten von heute. Für Bianca Walter ist das kein Zufall. Wer verstehen will, warum viele Fragen bis heute nicht gelöst sind, muss die Geschichten kennen, die lange nicht sichtbar waren und nur am Rande erzählt wurden.
Es gibt ein tolles Buch über queere Geschichte im Holocaust. Das heißt, Menschen ohne Geschichte sind Staub. Das ist wirklich, finde ich, so ein toller Titel und so ein toller Satz. Wir brauchen eine Geschichte, um uns selber zu verorten. Und deswegen ist es, glaube ich, auch kein Zufall, dass Frauen von ihrer Geschichte abgeschnitten worden sind, weil eine Geschichte zu haben Kraft gibt. Und da hoffe ich auch, dass ich auch mit diesem Buch ein bisschen davon zurückgeben kann.